Welche Rolle spielt Europa künftig im Weltall? Das ist, grob gesagt, das Überthema beim Weltraumgipfel der ESA heute in Brüssel mit der Europäischen Kommission. Die Experten und Politikerinnen beraten über viele Bereiche der europäischen Raumfahrtstrategie. Wie geht es weiter mit dem europäischen Raumfahrtprogramm und gerät Europa in Gefahr, im wissenschaftlich und strategisch wichtigen Weltall abgehängt zu werden? Es gibt auch ein paar sehr spannende Nachrichten, die ESA mitgeteilt hat. Über die sprechen wir natürlich auch mit David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Hallo David.
Hi Stefan.
Die ESA hat bekannt gegeben, dass zwei Unternehmen aus Europa, aus Deutschland und Italien, die Ausschreibungen für Frachtflüge zur ISS gewonnen haben. Was sind das für Unternehmen? Was ist das Besondere daran?
Ich finde die Auswahl dieser beiden Unternehmen sehr spannend, weil die Bandbreite an Erfahrung sehr groß ist. Das ist einmal Thales Alenia Space, ein italienisch-französisches Joint Venture mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Raumfahrt. Die haben unter anderem Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo gebaut. Das ist sozusagen das europäische GPS. Oder für die Konstellation von Iridium. Das ist der weltweit größte Anbieter von Satellitentelefonie. Andererseits ging der Auftrag an das Startup die Exploration Company, die sind aus Planegg bei München, ein deutsches Unternehmen. Da steckt zwar auch viel Erfahrung drin. Hélène Uby, die hat das Unternehmen gegründet. Die war vorher in verschiedenen Leitungspositionen in der Raumfahrtsparte von Airbus. Da kam auch eine ganze Gruppe von Ingenieuren von Airbus und der Ariane Group mit. Aber das Unternehmen hat noch kein Produkt auf dem Markt und auch noch nicht mal was getestet. Da sollen die ersten Technologiedemonstrationsmissionen im Sommer stattfinden.
Wann fliegen die denn zum ersten Mal und mit was für Raketen überhaupt?
Also einer der Testflüge von der Exploration Company soll auf dem Jungfernflug der Ariane 6 stattfinden, die neue europäische Trägerrakete. Soll so im Juni passieren wahrscheinlich. Und dann denke ich, wird die Ariane 6 auch eine Option sein für diese Kapsel. Also die und auch die von Thales Alenia. Die andere europäische Trägerrakete, das wäre die Vega C, ist bestimmt auch eine Option. Aber es soll ja immer alles weiter kommerzialisiert werden, auch in Europa. Deswegen werden auch jetzt private Unternehmen mit sowas beauftragt. Deswegen glaube ich auch, dass private Anbieter von Trägerraketen in Frage kommen. Also SpaceX zum Beispiel wäre da natürlich ganz vorne. Aber es gibt auch bei uns Startups, die gerade Trägerraketen entwickeln. Vor knapp 3 Wochen gab es einen spannenden Test von High Impulse aus der Nähe von Heilbronn mit einer Höhenforschungsrakete mit Paraffin, also Kerzenwachs als Treibstoff. Damit wird man jetzt die ganz großen Frachtkapseln nicht hochschießen können. Aber es gibt auch noch andere Startups, ESA Aerospace aus München und The Rocket Factory aus Augsburg zum Beispiel. Und die ESA fördert solche Raketen-Startups auch. Deswegen denke ich, wenn es die Möglichkeit gibt, da einen europäischen Anbieter zu nehmen, dann werden die auch bevorzugt.
Und die ESA sieht das ja auch als Beweis der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Raumfahrtindustrie. Hat Europa wirklich da besondere Fähigkeiten?
Also richtig besondere Fähigkeiten würde ich jetzt nicht sagen. Aber die ESA hat sich in den letzten Jahrzehnten schon wirklich gemacht. Es gab viele wirklich anspruchsvolle wissenschaftliche Missionen, zum Beispiel die Mars-Sonde Mars Express und dann jeweils die ersten Landungen auf einem Kometen mit der Sonde Rosetta und auf dem Saturnmond Titan mit Huygens. Das war gleichzeitig auch die erste Landung auf einem anderen Mond als dem unseren. Die NASA ist natürlich der größere Bruder sozusagen und der wichtigste Partner für die ESA, aber die Amerikaner trauen uns auch immer mehr zu. Das sieht man zum Beispiel daran, dass das Service-Modul für die Orion-Kapsel aus Europa kommt. Damit werden zum ersten Mal seit ungefähr 50 Jahren wieder Menschen zum Mond fliegen. Die kommt aus Europa und darin ist der Antrieb für das Raumschiff an sich, also mit dem das Raumschiff dann aus der Erdumlaufbahn zum Mond und zurückfliegen wird, und auch die Lebenserhaltungssysteme. Also das ist wirklich schon missionskritisch und da steckt ganz schön viel Vertrauen drin, dass die Europäer das machen dürfen. Und was mir an der Raumfahrt in Europa gefällt, ist, dass wir hier einfach niemand was beweisen müssen. Es ist nicht politisch. Es geht um die Wissenschaft, es geht auch um wirtschaftliche Interessen natürlich, aber es geht nicht um die Politik.
Okay, reden wir nochmal kurz über die Trägerraketen. Die Ariane 5 war ja ein Riesenerfolg, ist aber Geschichte. Und die Ariane 6 soll daran anknüpfen. Aber auch bei der gibt es Verzögerungen, die fliegt wohl frühestens jetzt im Sommer. Woran hakt es eigentlich?
Also solche Verzögerungen, die gehören ja eigentlich fast schon zum guten Ton in der Raumfahrt dazu. Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass es irgendein Projekt gab, das so im Zeitplan blieb. Zumindest nicht in meiner Lebenszeit. Apollo ist ein gutes Beispiel dafür, wo es im Zeitplan blieb. Da hat Kennedy Anfang der 60er gesagt, wir wollen das Ende des Jahrzehnts machen und das haben sie auch geschafft. Aber ansonsten wird ja alles verzögert. Die Ariane 6, die sollte ursprünglich 2020 starten. Wenn es dieses Jahr klappt, dann wären es 4 Jahre Verzögerung bei insgesamt 10 Jahren Entwicklungszeit. Das ist so im Rahmen, würde ich sagen. Woran es genau liegt, das wird leider nicht so richtig transparent gemacht. Es hieß einmal zum Beispiel, es gibt technische Schwierigkeiten, das kann alles Mögliche bedeuten. Da wurde der Jungfernflug gleich um 2 Jahre verschoben, also das hört sich nicht nach kleinen technischen Schwierigkeiten an. Was oft bei sowas das Problem ist, daran könnte es liegen, ist, dass sich ständig die Anforderungen an die Rakete ändern und damit dann eben auch das Design. Also ich muss ja, wenn ich sowas entwickle, jetzt entscheiden, was brauche ich in 10 Jahren. Und da kann es gut sein, dass ich mit meinen Vorhersagen halt nicht immer richtig liege und dann verzögert sich das Projekt weiter. Bei der Ariane 6 wurden auch komplett neue Triebwerke und eine neue Oberstufe entwickelt. Und das dauert einfach lange.
Geht ja auch um neue Flüge zum Mond, wenn wir über Flüge reden. Die ESA hat da jetzt einen riesen Astronautenkorps, jetzt gerade verstärkt durch eine Französin, auch durch einen Belgier. Was meinst du, aus welcher Nation wird der erste Nicht-Amerikaner beziehungsweise die erste Nicht-Amerikanerin auf den Mond kommen? Wird es ein Europäer, eine Europäerin sein?
Das ist schwer zu sagen. Die Chancen stehen gut, würde ich sagen. Es werden sich natürlich alle anderen drum reißen. Zum Mond wird erstmal als erster Nicht-Amerikaner ein Kanadier fliegen. Das ist Jeremy Hansen. Der wird mit Artemis II den Mond einmal umrunden und zur Erde zurückkommen. Das ist aktuell für nächstes Jahr geplant. Da ist übrigens mit an Bord dann auch die erste Frau, die zum Mond fliegen wird. Das ist die NASA-Astronautin Christina Cook. Artemis III wird dann auf dem Mond landen, aber da werden nur NASA-Astronauten dabei sein. Und bei Artemis IV, das ist jetzt schon geplant, wird dann eine Europäerin oder ein Europäer dabei sein. Am ehesten würde ich da gerade drauf wetten, dass das die Italienerin Samantha Cristoforetti sein wird, aber sicher ist das nicht. Es gibt auch noch andere sehr erfahrene Astronauten bei der ESA, zum Beispiel Alexander Gerst, der deutsche Astronaut. Wer auch immer es sein wird, ob die dann auf dem Mond landen dürfen mit Artemis IV oder ob die in der Gateway-Raumstation bleiben müssen, die es bis dahin dann geben soll, das ist aber auch nicht klar. Wie die Crew dann ab Artemis V zusammengesetzt sein wird, das wissen wir auch noch nicht. Wahrscheinlich wird eine Japanerin oder ein Japaner mit an Bord sein. Aber ja, also mit Artemis IV stehen die Chancen schon ganz gut, dass es tatsächlich eine Europäerin sein wird, die als erste Nicht-Amerikanerin auf dem Mond landen wird. Es wäre natürlich ein Riesenerfolg für die europäische Raumfahrt.
Samantha Cristoforetti, das kann man noch kurz ergänzen, ist eine italienische Kampfpilotin und sie war schon 2-mal auf der ISS. Wir reden ja über den ESA-Kongress, der berät auch über ein Wissenschaftsthema, ein wichtiges, das bei uns auf der Erde besonders wichtig werden kann, der Schutz vor Sonnenstürmen. Es soll eine ESA-Mission namens Vigil geben. Erklär mal kurz, worum es da geht.
Also Vigil ist ein Sonnenbeobachtungssatellit, der uns vor Sonnenstürmen warnen soll. Also erstmal kann er nur davor warnen, aber das eben deutlich früher als bisher. Bisher ist es nämlich so, dass wir nur die Sonnenstürme sehen können, die wir eben auch sehen können, weil sie auf dieser Seite der Sonne passieren, die zu uns zeigt. Was auf der anderen Seite passiert, das wissen wir gar nicht. Und Vigil wird dann am sogenannten Lagrange Punkt 5 positioniert werden. Das bedeutet, dass er sozusagen auf der gleichen Umlaufbahn wie die Erde hinter der Erde herfliegt und das im gleichen Abstand zur Sonne und zur Erde, also das sind dann so 150 Millionen Kilometer ungefähr. Und dadurch sieht er einen Teil der Sonne, der von uns abgewandt ist. Die Sonne dreht sich auch um ihre eigene Achse wie die Erde und die Monde. Und dann sehen wir ein bisschen was von der Sonne, was wir jetzt nicht sehen. Und wenn da ein Sonnensturm auftaucht, dann sehen wir den schon ein paar Tage früher, können uns besser davor schützen, die Infrastruktur besser davor schützen. Wir sind durchs Magnetfeld schon sehr gut geschützt, aber es gibt eben auch Satelliten, die sind außerhalb des Magnetfelds. Die könnten wir dann besser schützen oder vielleicht abschalten, damit die nicht kaputt gehen, wenn so ein Sonnensturm auf uns zukommt.
Sagt David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihm gesprochen über die Themen vom ESA-Kongress heute in Brüssel. Vielen Dank, David.
Gerne.